Der Kapitalismus wird außerhalb der westlichen Länder mit zunehmender Feindschaft als Apartheid-Regime betrachtet, zu dem die meisten keinen Zutritt haben. Die Empfindung wächst, sogar unter Teilen der Eliten, dass sie nie produktive Mitspieler im globalen Kapitalismus werden, wenn sie allein und für immer von der Gunst ausländischen Kapitals abhängen. Das ist der Grund, wieso sich außerhalb des Westens die Verteidiger des Kapitalismus intellektuell auf dem Rückzug befinden. Vor 10 Jahren noch haben sie wachsendes Gehör genossen. Nun gelten sie mehr und mehr als Apologeten des Elends und der Ungerechtigkeiten, an welchen die Mehrheit der Leute immer noch leidet. Hernán de Soto. Kapitel 1: Geplatzte Hoffnungen. Ende der 80er Jahre wehte durch einige südamerikanische Länder der Hauch einer liberalen Revolte. Beispielhaft war, wie sich in Peru der international bekannte Schriftsteller Mario Vargas Llosa mit einem liberal-kapitalistischen Manifest um die Präsidentschaft bewarb. Seine Stärken waren die Fehler der Vergangenheit. Populistische Politiker, die die enormen Ungerechtigkeiten der Klassengesellschaft Südamerikas wortreich beklagt, sie aber wenig bis gar nicht verändert hatten. Die liberale Revolte nährte sich aus einem verbreiteten Degout vor Politik als wohlfeilem Geschwätz, ob dieses nun nationalpopulistischer, national-antiimperialistischer oder linker Provenienz war. Demgegenüber wirkten die liberalen Rebellen auf einen Teil der Öffentlichkeit frisch und attraktiv. Wenn der Weltmarkt Südkorea oder Taiwan reich gemacht hat, versprachen sie, dann macht richtiger Kapitalismus auch die Armen Südamerikas reich. Die Erfolgsgeschichten der liberalen Revolte in Südamerika waren spektakulär, aber sehr kurzlebig. Für ein paar Jahre galt Argentinien als das strahlendste Beispiel einer gelungenen Bekehrung zum richtigen Kapitalismus, bis es Ende 2001 die Bedienung der Kredite des Internationalen Währungsfonds, IWF, einstellen musste und in eine schwere Wirtschaftskrise abstürzte. Heute ist der Geist der liberalen Revolte in Südamerika tot. Wer nun in Südamerika demokratische Wahlen gewinnen will, verspricht Alternativen zum Neoliberalismus und zur schweren Hand Washingtons. Den Zeitgeist repräsentieren nicht mehr die Vargas Llosas oder die Fernando Cardosos, sondern Arbeiterführer wie Lula da Silva, der 2002 die brasilianischen Präsidentenwahlen gewann. Auf der anderen Seite des Globus, in Ostasien, drängten die USA den Ländern, die Vargas Llosa als Vorbild empfand, ein Liberalisierungsprogramm auf. Jüngere Technokraten, in den USA ausgebildet, unterzogen ab Ende der 80er Jahre den bis dahin geschützten Finanzbereich ihrer Länder einer radikalen Öffnung. Die Weltbank jubilierte, mit der Kapitalverkehrsliberalisierung würde das letzte Hindernis für die Integration der südostasiatischen Länder in den Weltmarkt beseitigt. In der Folge flossen in wenigen Jahren einige hundert Milliarden Dollar in Länder, die in keiner Weise unter Kapitalknappheit gelitten hatten, sondern eine der höchsten Spar- und Investitionsraten der Welt kannten. Es kam zu massiven Über- und Fehlinvestitionen, einer wachsenden Belastung der Handelsbilanz und zu Währungsspekulationen. Der Investitionsboom in Ostasien war die erste große internationale Finanzblase der 90er Jahre. Sie platzte 1997/98. Die sogenannte asiatische Finanzkrise weitete sich rasch aus und riss beinahe die globalen Finanzmärkte mit in den Abgrund. Die zweite Finanzblase, der Boom von EDV und Telekommunikationsanlagen von 1996 bis 2000, verschlang unter anderem Gelder, die panikartig aus Asien abgezogen worden waren. In Asien hat die Finanzkrise die Globalisierungspropaganda und die Liberalisierungseuphorie, wie sie Washington und die westlichen Eliten vorgetragen hatten, unglaubwürdig gemacht. Seither hat politische Zukunft, wer dem Kapitalismus im eigenen Land eine nationale und asiatische Perspektive gibt. Symptomatisch waren die Feierlichkeiten, welche die thailändische Regierung im Sommer 2003 veranstaltete, als sie dem Internationalen Währungsfonds vorzeitig den 12 Milliarden Dollar Kredit zurückzahlte, den sie im Gefolge der Finanzkrise aufgenommen hatte. Premierminister Thaksin Shinawatra pries die Rückzahlung als »Befreiung Thailands«. Er versprach seinen Landsleuten, das Land werde nie mehr dem ausländischen Kapital als Beute in die Hände fallen oder den IWF um Hilfe anbetteln. Dabei ist Thaksin, der Kämpfer gegen die illegitime Einflussnahme des internationalen Kapitals, kein Lula. Bevor er 2001 die Wahlen gewann, war er einer der führenden Neokapitalisten Thailands gewesen und mit Mobiltelefonie Dollarmilliardär geworden.